Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das sind die Themen. Trotz leichter Beruhigung, die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt schwierig. Lehrabgänge haben nichts zu lachen. Dann, auch die Sozialdemokraten in Europa haben nichts zu lachen. Bürgerliche und Rechte gewinnen die Wahlen. Unser Schwerpunkt zur Krise in Rot. Fragen nach Brüssel und der Blick nach Italien. Im Libanon setzt sich das pro-westliche Bündnis durch. Reaktionen auf das Wahlergebnis. Die Schweiz ist bereit, nach langem Zögern den Rohstoffhandel transparenter zu machen. Und alles nur nicht Ahmadinejad, wie Frauen im Iran für ihre Rechte kämpfen und möglicherweise die Wahlen entscheiden. Dazu das Gespräch hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fatzer und Ursula Vogle. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Im Mai ging die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit 11 Monaten leicht zurück auf 3,4%. Die Aussichten bleiben aber düster. Volkswirtschaftsministerin Leuthard rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen.
Man hört, denke ich, nach den Sommerferien dann vor allem immer mehr, dass Kündigungen ausgesprochen werden. Es wird auch so sein, dass es vermehrt zu Konkursen von Firmen kommen wird. Und somit ist das im Moment eine saisonal bedingte Beruhigung, die aber nicht realistisch ist, vor allem dann auch für 2010.
Bundesrätin Leuthard ruft dazu auf, Lehrstellen zu erhalten. Zurzeit ist das Angebot an Lehrstellen für 2010 noch etwa gleich groß wie die Nachfrage. Dies zeigt das aktuelle Lehrstellenbarometer des Bundes. Viele kleinere und mittlere Unternehmen in der Schweiz bewerten ihre Aussichten trotz Wirtschaftskrise positiv. Gemäß einer Befragung des Wirtschaftsprüfers Ernst & Young erwartet eine Mehrheit der KMU für die nächsten Monate eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation. Dennoch möchte jedes fünfte Unternehmen Arbeitsplätze abbauen. Nur jeder zehnte Betrieb plant, zusätzliche Mitarbeitende einzustellen. Der Nationalrat hat das Rüstungsprogramm angenommen, und zwar ohne Abstriche. Die linksgrüne Seite blieb mit ihren Kürzungsanträgen chancenlos. Das Paket im Umfang von fast 500 Millionen Franken beinhaltet ein neues Flugleitsystem, Trainingsanlagen für Motorfahrer und Sanitätswagen. Nach Ansicht von Finanzminister Hans-Rudolf Merz sollte der Bund die Kontrolle über die UBS möglichst gering halten. Deshalb sieht er auch keinen Anlass, im Fall der Spenden der UBS an bürgerliche Parteien einzugreifen. Die staatliche Hilfe für die UBS sei an gewisse Bedingungen geknüpft. Ein Verbot von Parteispenden gehöre nicht dazu, sagte Merz zu einer parlamentarischen Anfrage. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA, hat die eidgenössische Volksinitiative gegen neue Kampfflugzeuge mit knapp 108.000 Unterschriften eingereicht. Die Initiative verlangt, dass die Luftwaffe bis ins Jahr 2019 keine neuen Kampfflugzeuge kaufen darf. Um die Innenstädte vom Schwerverkehr zu entlasten, schlägt eine Studie des Nationalen Forschungsprogramms spezielle Zonen für den Warenumschlag vor. Weiter sollen für Lastwagen gekennzeichnete Routen eingerichtet werden. Der innerstädtische Schwerverkehr hat in den letzten 10 Jahren massiv zugenommen. So haben die Wissenschaftler in Städten eine Zunahme der Güterverkehrsfahrten von 50% festgestellt. Der frühere Zuger Regierungsrat Hans-Peter Oster habe im Amt gravierende Fehler begangen. Zu diesem Schluss kommt eine Kommission des Zuger Kantonsrats. Osters Untergebener, der Leiter des Amtes für Straf- und Maßnahmenvollzug, hatte in 188 Fällen Urteile nicht korrekt vollzogen. Hätte sich Oster als Justiz- und Polizeidirektor pflichtgemäß und sorgfältig verhalten, wären die Unregelmäßigkeiten seines Chefbeamten mit großer Wahrscheinlichkeit früher aufgeflogen, hält die Kommission fest. Die deutsche Regierung lehnt offenbar einen Notkredit für den Handels- und Touristikkonzern Arcandor ab. Dies berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Regierungskreise. Der Beitrag der Banken, Eigentümer und Vermieter sei zu gering, hieß es. Der Konzern hatte staatliche Rettungsbeihilfen beantragt, um die drohende Insolvenz zu verhindern. Nach ihrem Sieg bei den Europawahlen möchten die konservativen Parteien Kommissionspräsident Barroso für eine zweite Amtszeit nominieren. Beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs Mitte Juni solle die Kandidatur des Portugiesen bestätigt werden, forderte der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, EVP. Die konservativen Parteien haben bei den Wahlen zum EU-Parlament rund ein Drittel der 736 Sitze gewonnen, deutlich mehr als das linksgrüne Lager. In Großbritannien ist ein weiteres Mitglied der Regierung zurückgetreten, die Umweltstaatssekretärin Jane Kennedy. Erst vergangene Woche sind 5 Minister sowie mehrere Staatssekretäre zurückgetreten und haben damit den Regierungschef an den Rand des politischen Abgrunds gebracht. Auch die historische Niederlage seiner Partei bei der Europawahl bringt Brown in Bedrängnis. Am Abend trifft die Labour-Fraktion zu einer Sitzung zusammen. Dabei soll nebst dem aktuellen Zustand der Partei auch die politische Zukunft Browns zur Sprache kommen. Libanon wird auch künftig von einem pro-westlichen Bündnis regiert. Laut dem offiziellen Endergebnis der Parlamentswahl errang das Bündnis unter Führung der Sunniten 71 der 128 Mandate. Die von Iran und Syrien unterstützte Hisbollah und ihre Verbündeten kommen auf 57 Sitze. Die Militärausgaben sind in den letzten 10 Jahren weltweit um 45% gestiegen. Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts wurden dafür im letzten Jahr gesamthaft fast 1,5 Billionen Dollar ausgegeben. Die größten Militärausgaben verzeichneten die USA mit rund 600 Milliarden Dollar. Auf Platz 2 ist China, das seine Rüstungsausgaben in den letzten 10 Jahren verdreifachte. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.392 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.658 Punkten, minus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 51,72 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,928. Das Wetter. Am Abend setzt von Westen her verbreitet Regen, zum Teil auch Gewitter ein. Morgen ist es im Osten noch teilweise trocken, sonst wechselnd bewölkt mit Regenschauern bei knapp 20 Grad. Im Süden regnet es bei 21 Grad, am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt bei höchstens 23 Grad. Im Süden wird es zunehmend sonnig bei bis zu 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Löcher stopfen bei der Arbeitslosenversicherung, fragt sich nur, wie? Und Stelle finden nach der Lehre, auch das nicht ganz einfach. Dann unser Schwerpunkt zu Europa. Wunden lecken, Augenreiben, vorwärts schauen. Und viele Fragen zur Krise in Rot. Weshalb der Absturz der Sozialdemokraten? Wo bleibt die Linke in Italien und wie weiter in Brüssel? Weitere Themen: mehr Transparenz im Rohstoffhandel, was Botswana von der Schweiz erwartet. Und mehr Hoffnung auf eine gute Zukunft, wie der Verlust der Hisbollah im Libanon ankommt. Schließlich Frauen im Iran. Beim Kampf gegen das Patriarchat leisten Aktivistinnen viel Aufklärung beim eigenen Geschlecht. In der Kasse der Schweizer Arbeitslosenversicherung klafft ein Loch von rund 5 Milliarden Franken. Und es kommt noch Ärger. Wegen der Rezession werden wohl bald noch viel mehr Menschen auf dieses Geld angewiesen sein, das hier fehlt. Damit rechnen die Ökonomen. Deshalb will der Bundesrat die Arbeitslosenkasse sanieren. Sein Rezept: mehr Einnahmen und gleichzeitig weniger Leistungen. Die Diskussion im Ständerat zeigt jetzt, dass zwar alle sanieren wollen, aber nicht alle auf dieselbe Weise. Aus dem Bundeshaus Nathalie Christen.
Eines bestreitet niemand im Ständeratssaal. Wenn nichts getan wird, läuft die Arbeitslosenversicherung aus dem Ruder. Mit einem Schuldenberg von bis zu 17 Milliarden Franken sei in den nächsten Jahren zu rechnen, warnte Urs Schwaller von der CVP. Eine Revision sei darum dringend nötig.
All jene, welche das Gegenteil behaupten, wir haben in den letzten Tagen einige Zuschriften erhalten, all diese nehmen in Kauf, auch dieses Sozialwerk finanziell an die Wand zu fahren.
Für einen gemeinsamen Weg mit einem Mix aus Mehreinnahmen und Kürzungen warb auch FDP-Ständerätin Christine Egger-Siggi. Im Wissen um starken Widerstand links und rechts.
Ich bin überzeugt, Wege aus der Arbeitslosigkeit müssen gemeinsam gebaut werden. Das sage ich hier in der Eintrittsdebatte ganz explizit, vor allem, weil wir in den letzten Tagen ja auch Androhungen von Referenden in der Post hatten.
Der Plan des Bundesrates sieht so aus. Arbeitgeber und Nehmer müssen höhere Beiträge in die Kasse bezahlen. Generell statt 2% neu 2,2%. Vorübergehend, um die Schulden abzubauen, sollen die Lohnabzüge gar auf 2,3% steigen. Und von Gutverdienern wird noch ein weiteres Prozent abverlangt. Gleichzeitig soll bei den Leistungen um mindestens in der gleichen Größenordnung gekürzt werden. Wer zum Beispiel nur ein Jahr lang einbezahlt hat, soll nur noch während 260 Tagen Arbeitslosengeld bekommen, nicht mehr während 400 Tagen. Für die Linke ist dies zu viel gespart in der Rezession auf dem Buckel jener, die schon vom Jobverlust getroffen worden seien, so SP-Ständerätin Liliane Mouripaskier.
Les économies proposées par le Conseil fédéral se font un peu trop, à mon sens, sur le dos des personnes déjà frappées par la perte de leur travail.
SVP-Ständerat Tisieni widersprach. Wenn nicht noch mehr gespart werde, lehne er die Gesetzesrevision ab.
Weil eben zu grosszügig mit der Arbeitslosen umgegangen wird. Und solange das kein Anreiz besteht, solange es mir zu Hause mindestens so gut geht wie auf dem Arbeitsplatz, werde ich praktisch nichts dafür tun, um eine Arbeitsstelle zu bekommen.
Besonders bei den Jungen wird wohl der Hebel noch stärker angesetzt. So wird der Ständerat darüber diskutieren, ob bis 30-Jährige noch stärker als heute auch Jobs annehmen müssen, die ihnen nicht sehr liegen. Und ob jene, die keine Unterhaltspflichten haben, länger aufs Arbeitslosengeld warten müssen. Je höher der Lohn, desto länger müsste man warten. Auch dies würde besonders Junge ohne eigene Familie treffen. Von den Jungen dürfe man durchaus etwas mehr erwarten, argumentierte Christoffel Brändli von der SVP, auch in seiner Rolle als Großvater.
Das beginnt ja schon. Ich bin ja jetzt Großvater in der Wiege. Wenn ein Kind brüllt, dann steckt man ihm einen Nuckel in den Mund. Also man muss hier von der Jugend mehr Flexibilität, glaube ich, erwarten.
Wie der Ständerat im Detail entscheidet, ist noch offen, die Diskussion läuft. Bereits absehbar ist, dass es auch hier zu einem Streitpunkt werden wird, ob die Lohnabzüge schnell erhöht werden sollen oder eben erst verzögert, um den Menschen nicht ausgerechnet in der Rezession noch weniger ausbezahlten Lohn zuzumuten.
Nathalie Christen über die Sanierung der Arbeitslosenversicherung. Viele, die darauf angewiesen sind, sind ausgerechnet die Jugendlichen. Die Wirtschaftskrise trifft sie besonders stark, und zwar gerade jene, die in diesen Tagen ihre Lehrabschlussprüfungen ablegen. Mit viel Energie steigen sie in die Prüfungen, schließen gut ab und werden dann nicht gebraucht. Der Lehrbetrieb kann sie nicht weiter beschäftigen und für den Arbeitsmarkt fehlt ihnen die Erfahrung. Inlandredaktorin Monika Binotto.
Vier junge Menschen, alle vier sind 18 Jahre alt, stehen vor dem Schulhaus 3 der Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern. Heute haben sie einen weiteren Teil der Lehrabschlussprüfung hinter sich gebracht, stehen mittendrin im Abschlussstress. 3 der 4 ohne Aussicht auf eine Stelle. Romana Bechtold, die ihre Lehre bei der Alba-Versicherung gemacht hat, trifft es am härtesten.
Ich bin in einer kleinen Firma, die 12 Agenturen hat in der Schweiz, und ich war nicht viele Stellen auf sie frei gewesen, und jetzt einfach auf der Suche bin, und jetzt laufend auch noch. Ja. Also ich habe noch nichts, ich weiss noch nicht, was ich dann mache.
Das belaste sie allerdings nicht sehr, erklärt sie.
Oh, im Moment ist die Abschlussprüfung belastend. Ja, der Rest kommt dann nachher, die kommt dann schon gut.
Auch Ardio Becciri, der bei der eidgenössischen Finanzverwaltung in der Lehre war, hat noch keine Stelle.
Bei mir war eigentlich schon seit 4 Monaten klar, dass ich nach der Abschlussprüfung gerade das Militär mache. Und dass ich nicht gerade irgendwie noch auf die Jobsuche gehen muss oder so. Ja, von dem her kann ich ein warten, bis sich die Lage ein beruhigt hat, bis ich mal wieder in die Privatwirtschaft hineinkomme.
Auch Hero Aliay, er absolvierte die Lehre bei Hotellerie Suisse, wird zuerst ins Militär einrücken.
Also bei mir war es so, dass ich schon vor Lehrbeginn klar war, dass ich dort nicht bleiben konnte.
Das habe sich nun aber dank dem Militär gut gelöst. Eine Stelle suche er danach. Einzig André Lorenzo hat seine Stelle bei der Publicitas auf sicher.
Ja, also ich habe etwa vor einem Monat Bescheid bekommen, dass ich bleiben kann, einfach nicht in der Filiale, wo ich die Lehre angefangen habe, sondern in einer anderen Stadt, also in Zürich.
Flexibilität ist also gefragt. Statt in Bern wird er in Zürich arbeiten müssen. Die vier Beispiele zeigen deutlich, wie angespannt die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Jugendliche momentan ist. Stefan Stoll, Fachlehrer für Maschinenbau an der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern, stellt fest:
Die Situation ist extrem anders. Die nicht bleiben im Lehrbetrieb, für die gibt es nichts.
Vor allem schwache Schüler mit Attestlehre hätten kaum eine Chance.
Das sind die Verlierer dieser Krise extrem, ja.
Aber nicht nur die schwachen Schüler haben schwer. In seiner Polymechanikerklasse haben von 21 Schülern nur 7 eine feste Stelle. 14 werden eine Weiterbildung absolvieren.
Vor einem Jahr sind die Polymechaniker weg wie warme Weckli. Und das Jahr ist gerade nichts. Ist nichts dumme.
So extrem habe er das noch nie erlebt. Was Stefan Stoll aber auffällt, die Jugendlichen blieben trotz allem erstaunlich optimistisch.
Das ist das jugendliche Alter und sie haben ja vielleicht für ein Jahr das Militär oder so etwas und dann schaut man dann weiter.
Bundesrätin Doris Leuthard macht sich da mehr Sorgen. 5% der Jugendlichen arbeitslos und von Monat zu Monat dürften es mehr werden.
Ich denke, es ist für eine Gesellschaft nicht gut, wenn junge Menschen, die wir ermuntern, sich gut auszubilden, dann auf der Straße arbeitslos oder sogar sozialhilfeabhängig sind.
Entsprechend hofft sie, noch im Juni mit einem weiteren Konjunkturprogramm 400 Millionen Franken zu bekommen, um in erster Linie arbeitslosen Jugendlichen helfen zu können. Denn Doris Leuthard ist überzeugt, die Jugendlichen zahlten für die Krise.
Das ist so, wenn natürlich Unternehmen jetzt immer mehr auch zur Kündigung greifen, dann steht man sehr oft vor der Wahl, entlasse ich den 52-jährigen Familienvater oder halt die 21-jährige junge Frau, die noch keine großen Verpflichtungen hat.
Lehrabgänger Hero Aliay sitzt pragmatisch und bleibt optimistisch.
Ja, die Wirtschaftskrise ist wirklich gerade im falschen Moment gekommen. Jetzt geht der Lehrabgang und wird auch hart mit der Stellensuche. Aber irgendwie werden wir das schon meistern.
Wahlen. Und kaum einer geht hin. Und die wenigen, die doch gehen, wählen nicht die Sozialdemokraten. Das ist etwas sehr zugespitzt, das Resultat der Europawahl der letzten Tage. Wir schauen uns das genauer an. Den tiefen Fall der Sozialdemokraten allgemein und im Besonderen Italien. Doch vor diesen zwei Aspekten zuerst Brüssel am Tag danach. Unser Korrespondent Thomas Oberer ist mir nun zugeschaltet. Thomas Oberer nochmals. Kurz der Rückblick, was sind die auffälligsten Resultate dieser Wahlen?
Also am auffälligsten sind zwei Phänomene. Zum einen die klare Stärkung der bürgerlichen Parteien und zum anderen die Polarisierung an den Rändern. Gewonnen haben die Liberalen in der Mitte und die Volkspartei, also die Konservativen. Trotzdem kann man ein wenig salopp sagen, an den groben politischen Linien im Europaparlament wird sich in den nächsten 5 Jahren wenig ändern. Denn die Wahlsiege sind nicht nur aufeinander, sondern in vielen Fragen auch auf die Wahlverlierer, die Sozialdemokraten, angewiesen. Sie brauchen Koalitionen, alleine bringen sie kein Geschäft durch. Sorgen macht hier in Brüssel aber vor allem die deutliche Zunahme am rechten Rand. Es sind nicht mehr nur die Euroskeptiker mit ihrer ständigen Kritik an allem, was aus Brüssel kommt. Nein, neu sind auch rechtsextreme und klar ausländerfeindliche Parteien im EU-Parlament vertreten. In Dänemark, Finnland, Großbritannien, in den Niederlanden, Österreich und in Ungarn haben sie Sitze gewonnen. Zwar sind diese Parteien zahlenmäßig immer noch eine ganz kleine Minderheit, aber man kann sagen, der Ton in manchen Parlamentsdebatten wird sich jetzt wohl verschärfen.
Es gibt offensichtlich eine Vertrauenskrise, die zeigt sich auch am Desinteresse. Wie soll denn der Europagedanke unter diesen Bedingungen künftig gestärkt werden?
Das ist die große Frage, die sich heute hier in Brüssel fast alle stellen. Die Politiker an ihren Pressekonferenzen heute Morgen, die haben zwar zugegeben, dass die rekordtiefe Wahlbeteiligung eben ein Ausdruck dieser Vertrauenskrise ist, aber Rezepte, muss ich sagen, habe ich heute eben wirklich keine gehört. Eine europäische Debatte wird immer wieder gefordert. Gleichzeitig aber schauen die meisten Politiker bloß darauf, wie sie national Erfolg haben, wie sie dort Anerkennung bekommen. Ich bin ziemlich pessimistisch. Die Kluft zwischen der Bevölkerung und den Politikern ist so tief, dass da rasch keine Verbesserung zu erwarten ist.
Wichtig für die Zukunft der EU ist ja, was im Herbst in Irland passiert, beim zweiten Referendum zum Reformvertrag. Der größte Gegner schneidet bei diesen Wahlen schlecht ab. Ist denn damit der Vertrag von Lissabon gerettet?
Ja, ich denke, die Chancen für den EU-Reformvertrag von Lissabon, die sind stark gestiegen. Der irische Geschäftsmann und Chef der Libertas-Partei, Declan Ganley, der letztes Jahr in Irland ja ein Nein in der Volksabstimmung erreichte, hat schlecht abgeschnitten. Von den 100 Sitzen, die Ganley europaweit als Ziel vorgab, hat Libertas nur einen einzigen in Frankreich gewonnen und auch Ganley selber ist in Irland, so die jetzigen Resultate, nicht gewählt worden. In Brüssel hofft man deshalb, dass Ganley sein Wahlkampfversprechen jetzt hält und bei dieser Niederlage seiner Libertas-Partei in der zweiten Volksabstimmung im Oktober nicht mehr antreten wird. Zieht er sich tatsächlich zurück, steigen die Chancen für die neue EU-Grundlage, die unter anderem ja dem Parlament mehr Macht geben soll.
Dieses neue Parlament hat großen Einfluss auf die Spitze der EU-Kommission. Wie stehen die Chancen für den konservativen José Manuel Barroso? Der gilt ja als weniger dynamisch.
Ja, die Chancen für Barroso, die stehen jetzt wirklich ziemlich gut. Er wird ja immer wieder kritisiert, er sei ein guter Selbstverkäufer, habe aber keine großen revolutionären Ideen für Europa. Doch nach der jetzigen Wahl kann man sagen, Barroso kann sich zurücklehnen. Der Sieg seiner Hauspartei, der Europäischen Volkspartei, der macht ihm jetzt den Weg frei für eine zweite Amtsperiode. Zwar müssen die EU-Staats- und Regierungschefs an ihrem Gipfeltreffen nächste Woche Barroso noch nominieren und das Parlament muss ihn dann auch noch bestätigen. Doch ich denke, Versuche der Linken, der Grünen und der Liberalen, einen eigenen Kandidaten doch noch durchzubringen, der hat jetzt nur noch geringe Chancen.
Soweit die Einschätzung von unserem EU-Korrespondenten Thomas Oberer in Brüssel. Die Bürgerlichen gestärkt, erst recht ein Aufschwung ganz rechts und natürlich frappant das Desinteresse der Wählenden. Und unter dieser Wahlabstinenz leidet vor allem die europäische Sozialdemokratie. Gleichzeitig ist sie der eigentliche Grund für diese Entwicklungen. Die Analyse zu deren historischen Niederlage von Auslandredaktor Josh Elbert.
Es ist noch nicht 10 Jahre her, da war die europäische Sozialdemokratie auf ihrem Höhepunkt. Sie regierte praktisch alle europäischen Länder, entweder führend oder als Partner in einer Koalition. Nehme man das Ergebnis der jetzigen EU-Wahl als Maßstab, wären alle großen Länder jedoch verloren. Gerade noch in Schweden, der Slowakei, auf Malta und in Griechenland hätte die SP noch mitzureden. Vieles führte zu dieser verheerenden Niederlage, aber wenn etwa SPD-Chef Franz Müntefering die tiefe Wahlbeteiligung als Hauptursache anführt, die spanischen Genossen auf die Wirtschaftskrise verweisen oder die Labour Party auf die Spesenaffäre, so nennen sie nicht einmal die halbe Wahrheit. Seit es Europawahlen gibt, gehen viele nicht hin und wer geht, nimmt die Wahl zu diesem ja auch ziemlich kompetenzenlosen Parlament nicht ganz ernst und macht seinem Unmut gegenüber den Regierenden Luft. Doch die Konservativen und Liberalen, die auch in vielen europäischen Ländern regieren, wurden eben nicht abgestraft, ja sie haben ihren Anteil an den Parlamentssitzen in etwa halten können. Während die SP selbst dort, wo sie in der Opposition ist, in Italien, in Frankreich oder Polen, einbrach. Und das hat etwas mit der Politik der Sozialdemokratie zu tun. Zum einen präsentierte sich die Sozialdemokratie in den letzten Jahren als die Euro-Turbo-Partei, die die Integration immer weiter trieb. Und zum anderen entwickelte sie die Politik des sogenannten Dritten Weges zwischen Solidarstaat und Kapitalismus und erklärte diesen Weg der Liberalisierung und der Globalisierung als alternativlos. Doch diese Politik, wie sie Gerhard Schröder, Tony Blair und Massimo D'Alema einst propagierten und gegen massiven innerparteilichen Widerstand durchsetzten, diese Politik ist bei dieser Wahl gescheitert. Das zeigt das Resultat und das zeigen Wählerstromanalysen. Viele sozialdemokratische Wähler gingen diesmal zu den Nichtwählern, andere zu den neuen Linksparteien oder zu den Grünen, die europaweit zulegten. Und wer vom neoliberalen Weg überzeugt ist, ging gleich zum Original. Am meisten zu denken müsste der Sozialdemokratie aber die Erfolge rechtsnationalistischer Parteien geben. Just dort, wo die SP regiert, in den Niederlanden, in Großbritannien, in Ungarn oder in Österreich, wo die Freiheitlichen ihren Stimmenanteil verdoppelten. Die Angst um den Arbeitsplatz, um Sicherheit im Alter oder um die Zukunft der Kinder trieben SP-Wähler europaweit in die Arme nationalistischer Parteien. Diese Menschen wieder zurückzugewinnen, wird schwer sein. Vor allem, wenn man, wie SPD-Chef Franz Müntefering erklärt, unsere Politik ist richtig, sie hat sich einfach nicht ausbezahlt.
Joe Schelbert. Einen großen Stellenwert hatten die Europawahlen in Italien, aber nicht wegen Europa. Der Unentgang war vielmehr ein Testlauf für die Regierung Berlusconi, die seit einem Jahr wieder an der Macht ist. Im Vorfeld sorgte Berlusconi für dicke Schlagzeilen wegen seiner möglichen Liaison mit einer Minderjährigen. Aber sein Popolo della Libertà, sitzt mit 35% Wähleranteil fest im Sattel und dennoch kann sich Berlusconi nicht als Sieger feiern lassen. Aus Rom Massimo Agostinis.
Vollmundig verkündete Berlusconi vor ein paar Wochen, sein Popolo della Libertà, PDL, werde die Wahl mit 40% gewinnen und dann mit Unterstützung seines Koalitionspartners Lega Nord, der Linken im Land, Mures lehren. Berlusconi war so überzeugt davon, dass er sich in sämtlichen Wahlkreisen als Zugpferd aufstellen ließ. Die Rechnung ist indes nicht aufgegangen. Mit 35% hat er weniger erzielt als vor einem Jahr bei den Parlamentswahlen. Das Resultat sei trotzdem gut, sagt Stefano Folli, einer der angesehensten Politkommentatoren Italiens bei der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore. Aber
se analizziamo il risultato e un relativo indebolimento di Berlusconi, il Presidente del Consiglio aveva molto puntato sull'ipotesi di fare di queste elezioni una sorta di plebiscito su se stesso, e beh, questa cosa è fallita.
Berlusconi habe die Wahl mit seinem 40% Ziel zu einem Plebiszit über sich selber hochstilisiert. Da dieses Ziel nicht erreicht habe, und zwar sehr deutlich nicht, sei Berlusconi gescheitert. Möglicherweise habe er damit gar den Zenit seiner Macht überschritten. Denn die große Siegerin heißt trotz seines großen Einsatzes Lega Nord. Diese Partei des reichen Nordens, die mit fremdenfeindlichen Sprüchen Stimmen holte, konnte ihren Wähleranteil von 8 auf fast 10% erhöhen. Dieser Sieg mache es Berlusconi in Zukunft schwer zu regieren.
È un grande combattente Berlusconi, ma questa volta si trova in un'età non più giovane, diciamo, a dover fronteggiare un relativo danno di immagine.
Berlusconi müsse sich nun, wegen seiner privaten Affären geschwächt und mit 72 Jahren nicht mehr ganz jung für dieses Amt, mit einer noch selbstbewussteren Lega herumschlagen. Sie werde eine noch härtere Einwanderungspolitik verlangen und ein Steuersystem, das dem reichen Norden mehr Gelder überlässt. Folli glaubt nicht, dass die Lega Nord mit einer der rechtsextremen und rassistischen Parteien verglichen werden kann, die in vielen Ländern gewonnen haben. Die Lega schlage zwar ausländerfeindliche Töne an, doch ihr restliches Programm sei ausgewogen und staatstragend. Dass die Mitte-Links-Partei Partito Democratico keinen Stich hatte und mit 7% Minus auf ein historisches Tief von 26% absackte, verwundert Folli nicht.
C'è una incertezza a dare delle risposte nuove a una crisi che è in parte nuova, ma che la sinistra ancora considera.
Die Linke habe keine überzeugende Antwort auf die Krise in Italien. Um das zu kaschieren, habe sie versucht, Berlusconi als Schmutzfinken darzustellen und sich selber als moralisch sauberer. Das sei in Italien zwar wichtig, aber, und das hätten die Leute gemerkt, das alleine löse kein einziges Wirtschaftsproblem des Landes. Für ihre Sprachlosigkeit sei die Linke abgestraft worden. Als Stachel in der Flanke des Partito Democratico etabliert sich immer mehr der ehemalige Antikorruptionsermittler Antonio Di Pietro, der den Wähleranteil seiner Italia dei Valori von knapp 5% auf 8% massiv ausbauen konnte.
È uno specchio della grande difficoltà del centrosinistra a rappresentarsi come forza di opposizione credibile.
Di Pietros Sieg sei ein Spiegel für die Schwäche der Linken, denn er erhalte von enttäuschten Linken die meisten Stimmen. Folli meint, das Aufkommen Di Pietros könnte die Linke anstacheln, sich endlich klar über ihre fundamentalen Werte zu werden. Das sei bitter nötig, nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa. Ein Europa, das völlig von rechts dominiert werde, sei für niemanden gut, das sage er als Liberaler.
Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit der Wahl, die war, Reaktionen aus dem Libanon und der Wahl, die kommt, was tun die Frauen im Iran? Zuerst jetzt aber zum Stichwort Transparenz. Erdöl, Gold und Diamanten sorgen für einen riesigen Reichtum. Nur kommt der in den Entwicklungsländern nicht der Bevölkerung zugute. Vielmehr müssen die Menschen dort die oft schlimmen Folgen von Konflikten um Rohstoffe ertragen. Gegen diese sogenannte Ressourcenfalle will die EITI angehen, eine Initiative für mehr Transparenz. Sie will die Profite und Erträge offenlegen, die die Staaten erwirtschaften. Jetzt macht auch die Schweiz dabei mit. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Rohstoffe seien ein Fluch für den Ostkongo, denn all diese Mineralien, das Gold, das Quecksilber, bedeuteten Krieg, sagt der Bewohner Ostkongos Gérard Mapendo.
Beaucoup de minerais, de l'or, de diamants,
même du mercure. Ça se trouve ici, ici à l'est du Congo. Et cette guerre, justement.
Nicht anders sieht es Suleiman Bassoum aus Senegal, wo man erst vor kurzem Bodenschätze entdeckt hat. Die Bodenschätze bedrohten den Frieden in Afrika. Er wolle kein Gold oder Erdöl. Alle Nachbarländer hätten deswegen Probleme.
La richesse naturelle menace la paix en Afrique. Donc, nous, on ne souhaite pas en tout cas avoir de l'or ni du pétrole, parce que tous nos voisins qui en ont ont des problèmes.
Dem steht die Erfahrung des langjährigen Präsidenten von Botswana im südlichen Afrika, Festus Mogae, entgegen. Dank der Transparenz, der Offenlegung der Einnahmen, baue sein Land die Ressourcen, Diamanten, Kupfer, Nickel und Kohle, zum Wohl der Bevölkerung ab, stellt er heute fest.
It is transparency which enabled us to make effective use of our limited natural resources for the benefit of our people.
Zur Transparenz gehöre weiter auch die öffentliche Debatte und jene im Parlament darüber, wofür die Staatseinnahmen aus der Bergbauindustrie in erster Linie verwendet werden sollen, erklärt Ex-Präsident Mogae an einer Medienkonferenz von SwissAid zur Problematik der Ressourcenfalle in Entwicklungsländern. Diese Transparenz habe Botswana schon früh entwickelt, lange vor der Extracting Industries Transparency Initiative, EITI, die 2003 gestartet wurde. Und habe Botswana während Jahren eine zweistellige Wachstumsrate beschert und heute noch ein 4-5% Wachstum.
We were able to achieve double-digit growth rates in the 70s and later lower than that in the 80s and nowadays maybe 4-5%.
Die Ziele der EITI unterstützt auch die Schweizer Entwicklungspolitik. Das Bundesamt für Wirtschaft SECO teilte heute mit, dass die Schweiz der Transparenzinitiative im Rohstoffsektor beitritt. Daniel Birchmeier vom SECO.
Das Wichtigste ist, dass die rohstoffproduzierenden ärmeren Entwicklungsländer sich dazu verpflichten, Transparenz zu schaffen in Bezug auf ihre Einnahmen aus dem Bergbau, aus dem Erdölsektor, dass auch ihre eigene Bevölkerung überhaupt weiß, wie viel Geld erhalten wir, wo fließt dieses Geld hin.
Dass es sich dabei um enorme Summen handeln kann, unterstreicht Peter Eigen, der Gründer von Transparency International und Initiator der EITI.
Im letzten Jahr sind in Nigerien 54 Milliarden Dollar bezahlt worden. 54 Milliarden Dollar. Wenn man sich mal überlegt, dass die ganze Entwicklungshilfe an die ganze Welt vielleicht 90 Milliarden Dollar ist.
Die Schweiz, die kaum Bodenschätze hat, wird allerdings nicht wie die bisher 30 Rohstoffproduzentenländer und 40 Unternehmen teilnehmendes Mitglied der EITI, sondern unterstützt deren Arbeit ideell und mit 3 Millionen Franken über die kommenden 3 Jahre materiell. Die Durchsetzung der Transparenzziele in den betreffenden Ländern, die Kontrolle über die Zahlungen und Verwendung der Gelder, kostet selber Geld. Vor allem auch die Beteiligung der Nichtregierungsorganisationen an diesem Prozess.
Von wegen Kopf an Kopf rennen, wie die Prognosen es sagten, die Parlamentswahlen im Libanon enden mit einem deutlichen Sieg für die pro-westliche Koalition unter Saad Hariri. Die Hisbollah-Allianz, die Syrien und der Iran unterstützen, hat verloren. Die Schlüsselrolle spielten die Christen in beiden Lagern. Jetzt sind die libanesischen Politiker mit altbekannten Fragen konfrontiert. Siren Meyer in Beirut.
Saad Hariri ist der Sieger, Ziad Barud aber ist der heimliche Star dieser Wahlen. Der junge Innenminister hat eine Herkulesaufgabe gelöst. Im Libanon unter größten politischen Spannungen Wahlen zu organisieren, die ohne Gewalt und größere Ausschreitungen über die Bühne gehen, mit einer Rekordstimmbeteiligung, das ist nicht ohne. Findet selbst Robert Fisk, der bekannte britische Nahostkorrespondent des Independent, der seit 3 Jahrzehnten in Beirut lebt und diese Wahlen mit anderen in der Region vergleicht.
What is interesting, I mean, what's nice about it, is that it's a real figure. You know, in a part of the world where everyone gets elected at 99.98%, people like Mubarak as president of Egypt and Bouteflika in Algeria and so on.
Hier haben wir ein glaubwürdiges Resultat, nicht so wie in anderen arabischen Staaten, in Ägypten zum Beispiel, wo Präsident Mubarak mit 99.9% gewählt wird oder Bouteflika in Algerien, sagt Fisk. Dieses rosige Bild steht in scharfem Kontrast zu den Aussagen von Wählern, die von Stimmenkauf berichten, von Gratis-Flugtickets, die sie als Exil-Libanesen bekommen hätten. Auch Syrien, als Hisbollah-Sponsor indirekt Mitverlierer dieser Wahlen, versucht gegenzusteuern. Die Damaszener Zeitungen berichten von saudischen Geldquellen, die direkt zugunsten des Hariri-Lagers und seiner Wählerschaft in den Wahlkampf sprudelten und das Ergebnis beeinflusst hätten. Doch gegenüber dem Fernsehsender Al Jazeera hält sich die syrische Sozialministerin Dial al-Hasharef heute vornehm zurück.
The reaction is that this is a process in Lebanon and it's an internal process. It's related to the Lebanese people. So in Syria they will accept what the Lebanese people accept.
Das ist ein interner libanesischer Prozess. Syrien akzeptiert, wen die Libanesen wählen, sagt Ministerin al-Hasharef. Doch kein Zweifel, für Damaskus sähe das Wunschresultat im Nachbarstaat anders aus. Libanons anderer Nachbar oder in der Sprache hier der Feind, also Israel, ist dagegen nicht unglücklich über das Wahlresultat. Es hätte viel schlimmer kommen können, sagt der israelische Diplomat Itamar Rabinowitsch.
Which is of course has to be seen in relative terms. This is not ideal or optimal from an Israeli point of view, but the alternative is of course much worse.
Nicht ideal, aber lieber dies als den Iran-Satelliten Hisbollah in den Regierungssesseln in Beirut, sagt Rabinowitsch. Und die neue libanesische Regierung müsse die Hisbollah umgehend entwaffnen, schickt das Netanyahu-Kabinett gleich als Forderung nach Beirut hinterher. Dass die Hisbollah-Allianz verloren hat, liegt einerseits an Christenführer Michel Aoun, der angesichts seiner eigenen Prognosen hart auf die Nase fiel. Andererseits aber auch an der Hisbollah, die letztes Jahr zum ersten Mal ihre Waffen gegen Libanesen erhob, als sie West-Beirut handstreichartig besetzte und so bei vielen Landsleuten Angst schürte. Umso mehr, als Hisbollah-Chef Nasrallah in einer Rede diese Aktion als gloriosen Akt bezeichnet habe, sagt Robert Fisk.
I rather think that Hezbollah lost some seats because of that speech which Nasrallah made.
Am Tag nach den Wahlen gleicht die politische Situation fast bis ins Detail derjenigen vor einem Jahr. Eine prowestliche Parlamentsmehrheit, eine von der Hisbollah angeführte Opposition, die eine Einheitsregierung will, inklusive Veto. Der Boden also für neue Unruhen, Machtkämpfe und politische Stagnation. Aber etwas ist anders. Die Stimmung in Beirut am Tag nach den Wahlen ist ruhig und die politischen Sieger und Verlierer vermeiden bisher jede verbale Aggression und Provokation. Es ist die Rede von ausgestreckten Händen und von Zusammenarbeit. Heute Abend wird Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah eine Fernsehrede halten. Dann zeigt sich, ob die Hände ausgestreckt bleiben oder zu Fäusten geballt werden.
Der Bericht aus Beirut von Irene Meyer. Wirkliche Begeisterung für die Präsidentenwahl am Freitag will im Iran nicht aufkommen. Dabei haben die mehr als 45 Millionen wahlberechtigten Iraner die Möglichkeit, Präsident Ahmadinejad zu ersetzen, der das Land in die Isolation getrieben hat. Wir schauen vor den Wahlen den Iran etwas genauer an. Heute geht es um die Iranerinnen und von denen haben wir hier ein zwiespältiges Bild. Einerseits leisten sich immer mehr Frauen dort Schönheitsoperationen und gehen an die Uni. Andererseits erfahren wir von Steinigungen bei Ehebruch. Wie geht das zusammen? Das fragte ich die deutsch-iranische Islamwissenschaftlerin und Journalistin Katayun Amirpour.
Nun, es ist tatsächlich beides wahr. Iran ist ein sehr großes Land und man muss stark unterscheiden zwischen dem, was in der Stadt passiert, zwischen dem, was auf dem Land passiert. Und es gibt einen Teil der Bevölkerung, der eher konservativ ausgerichtet ist. Es gibt aber auch einen Teil der Bevölkerung, der sehr stark in Richtung Westen ausgerichtet ist. Und insofern passen diese sehr verschiedenen Bilder durchaus in irgendeiner Art und Weise zusammen. Iran ist eben kein monolithischer Block, wie das hier immer oft gesehen wird.
Wie stark hat denn das Regime von Ahmadinejad den Frauen im Iran geschadet in diesen letzten 4 Jahren?
Nun, was persönliche Freiheiten anbelangt, gar nicht so sehr, wie man befürchtet hatte. Wo es strenger geworden ist, das war beispielsweise im Kampf der Frauen für Frauenrechte. Es gibt seit 3 Jahren eine Kampagne in Iran, die nennt sich 1 Million Stimmen für Frauenrechte in Iran. Das sind Aktivistinnen, die durch die Straßen gehen und versuchen, Unterschriften zu sammeln und danach eine Eingabe machen möchten im iranischen Parlament zur Verbesserung von Frauenrechten. Und da ist das Regime sehr stark eingeschritten. Also diese Aktivistinnen sind mehrfach verhaftet worden. Es ist immer wieder vorgegangen worden gegen diese Frauen. Also da hat man schon sehr stark zu spüren bekommen, dass dieses Regime nicht gewillt ist, den Frauen ein wenig Raum zu lassen für diesen Kampf für Frauenrechte.
Wie groß ist denn diese Bewegung?
Nun, es ist eine Bewegung, die sich doch eher auf die größeren Städte beschränkt. Es gibt einige wirklich sehr namhafte Frauen, die hinter dieser Bewegung stehen, beispielsweise die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Aber in den ländlichen Gebieten, so sagt die Bewegung selbstkritisch, hat man sich sehr, sehr wenig durchsetzen können. Also dort ist man nicht bekannt, dort gibt es zu wenig Aktivistinnen und es ist auch so, dass die Frauen, die dort angesprochen werden, häufig gar nicht von ihren eigenen schwerwiegenden Problemen wissen, dass sie häufig gar nicht wissen, unter welcher schwierigen rechtlichen Situation sie leben. Und insofern ist die Bewegung insgesamt auch nicht sehr erfolgreich gewesen.
Die Bewegung hatte eigentlich ehrgeizigere Pläne, kommt nun doch nicht so vorwärts, wie sich das gewünscht hat. Woran fehlt es denn auch in der Stadt? Fehlt das Bewusstsein? Wissen die Frauen überhaupt um ihre schlechte rechtliche Position?
Bei vielen ist das Bewusstsein dafür gar nicht vorhanden, was beispielsweise passieren würde, wenn sie sich scheiden lassen würden, was mit dem Sorgerecht für die Kinder ist, was beispielsweise geschehen würde, wenn, es ist ein relativ bekanntes Beispiel, wenn eine schwangere Frau überfahren wird, so wird für den Fötus in ihrem Bauch, sollte es ein Junge sein, mehr Schmerzensgeld bezahlt als für sie selber. Also was eines der vielen Beispiele dafür ist, wie wenig das Leben einer Frau im Vergleich zu dem eines Mannes doch wert ist in diesem Land. Ich glaube, das sind Dinge, von denen wissen sehr, sehr viele Frauen gar nichts. Und also da muss wohl noch sehr viel Arbeit an der Basis passieren. Das erzählen die Aktivistinnen immer wieder, dass sie zum Teil einfach nur Broschüren verteilen, wo die Frauen darüber aufgeklärt werden, wie ihre rechtliche Lage denn eigentlich ist. Und wo ihnen aber auch erzählt wird, welche Möglichkeiten es gibt, sich dagegen zu wehren. Denn es ist eines im iranischen Rechtssystem, dass Frauen kein Recht haben, sich scheiden zu lassen. Aber es gibt dennoch die Möglichkeit, sich dieses Recht zu verschaffen, nämlich beispielsweise, indem man vor der Ehe einen Vertrag aufsetzt, in dem der Mann dann der Frau dieses Recht, sich scheiden zu lassen, gewährt und gibt. Also da gibt es durchaus kleine Möglichkeiten, wie man rauskommt aus diesem sehr rigiden Rechtssystem. Und da versuchen die Frauenrechtlerinnen Arbeit an der Basis zu machen, die Leute zu informieren, ihnen viel mit auf den Weg zu geben, wie man sich da wehren kann und wie man aus dieser schwierigen rechtlichen Lage herauskommt.
Am Freitag nun wählt Iran einen neuen Präsidenten. Haben da die Frauen überhaupt Gewicht oder wird auch diese Wahl von den Männern gemacht?
Nun, iranische Frauen haben das aktive Wahlrecht und man hat in den letzten Tagen gerade das Gefühl, dass sie sehr, sehr wichtig werden in dieser Wahl. Denn einer der Reformkandidaten ist Emir Hossein Mousavi und der kommt weniger dadurch an, dass er selber ein besonders charismatischer Mensch ist, sondern dadurch, dass er eine Frau hat, die ausgesprochen charismatisch ist. Und Mousavis Frau, Zahra Rahnavard, die redet tatsächlich immer vor ihm, bevor er dann die Bühne betritt. Und all das Charisma, was er nicht hat, das kann sie auf sich vereinigen. Und insofern, glaube ich, wird Mousavi gerade wegen ihr sehr viele Stimmen von Frauen bekommen. Und es könnte tatsächlich sein, dass letztlich die Frauenstimmen entscheidend sind für diesen Wahlausgang.
Und wenn er nun gewählt würde, würde sich dann die Situation der iranischen Frauen auch tatsächlich verbessern?
Das bleibt zu hoffen. Ob es sich ändern kann, das wird dann wiederum nicht nur an dem Präsidenten liegen, beziehungsweise ob der sich wirklich durchsetzen kann. Es gibt immer noch das konservative Establishment, das gut in der Lage ist, da noch sehr, sehr viele Steine jemandem vor die Füße zu werfen. Das hatte man auch 1997 bei Mohammad Khatami. Der hat sich wirklich in vielen Teilen auch sehr eingesetzt für Frauenrechte, aber er konnte nichts machen, weil es immer noch andere Instanzen in Iran gibt, die so etwas verhindern können. Also allzu optimistisch sollte man da nicht sein, dass dann tatsächlich etwas passiert. Im Gegenteil, sehr viele sind enttäuscht und sagen, wir hatten schon mal einen angeblichen Reformpräsidenten, da kam auch nicht viel bei rum. Insofern, warum sich Hoffnungen machen. Andererseits muss man auch wieder sagen, viele denken sich, Hauptsache Ahmadinejad und dessen Politik verhindern. Und insofern kann es eigentlich kaum noch schlimmer werden.
Das waren Informationen der Journalistin Katayoun Amirpour. Die Islamwissenschaftlerin hat sich auf den Iran spezialisiert und arbeitet an der Universität Bonn. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Jan Grüeble, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.